Guten Abend, mein Name ist Karl-Heinz van Heyden. Ich sollte ein paar Sätze zu mir selber sagen, das ist meistens nicht so ganz einfach. Also, Baujahr 48, aufgewachsen in DDR-Zeiten. Abitur war ein bisschen schwierig, nicht so sehr wegen der Leistung, sondern wegen der Nicht-FDJ. Wie soll ich das sagen? Also Nicht-Teilnahme an so verschiedenen Sachen. Durch Gottes Güte ist es dann doch gelungen und ich konnte studieren. 4 Jahre Physik in Halle an der Saale war auch eine eigenartige Sache. Und anschließend bin ich dann berufen worden zum hauptamtlichen Dienst in unserer Freikirche und habe mich beschäftigt hauptsächlich mit Jugendarbeit. Und damals schon ist die Frage natürlich entstanden, wie ist das mit Schöpfung, Evolution? Und ich musste mich von Anfang an damit auseinandersetzen, weil die Jugendlichen einfach diese Frage hatten. Ich habe damals eine Sache geschrieben, das haben wir ganz vorsichtig genannt, Seelsorgerliche Hilfe für junge Christen. Das war eine Stellungnahme zum Biologielehrbuch der 10. Klasse. Ich dachte, das ist das Niveau, was die meisten haben. Was kann man nur eigentlich sagen dazu? Manches, was da drin steht, stimmt, aber manches stimmt auch nicht. Oder wie ist das? Wie kann man das vereinbaren mit dem, was die Bibel sagt? Das sind also spannende Fragen. Diese seelsorgerliche Hilfe ist damals also illegal bzw. halblegal vervielfältigt worden. Immerhin, was ich gehört habe, so ein paar tausend Exemplare sind es auch geworden. Später habe ich versucht, einige Geschichten mal aufzuschreiben, um dem frommen Volk ein bisschen was unterzujubeln, weil die oft zu faul sind zum Denken. Tut mir leid, aber es ist manchmal so. Und es sind so kleine Geschichten entstanden, als ob Tiere von sich selber erzählen könnten. Sind in verschiedenen Zeitschriften entstanden, gedruckt worden, dann Ost und West. Und irgendwann hat die jemand gesammelt, nämlich der, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, das war Professor Gitz aus Braunschweig. Und es ist dieses Büchlein entstanden. Damals natürlich im Osten war das unmöglich zu drucken noch. Es war also noch so kurz vor dem Ende der DDR. Das hat also er gemanagt und inzwischen ist es in viele Sprachen übersetzt. 12 schätze ich so, ich weiß gar nicht genau. In alle europäischen praktisch, einschließlich Chinesisch, wobei China nicht in Europa liegt. Das weiß ich schon. Wenn Tiere reden könnten, also die Fakten stimmen, vor ein paar Jahren bekamen wir einen Brief aus Frankreich. Es wurde also damals ins Französische übersetzt und die wollten den Nachweis nochmal haben. Ihr habt hier so eine Sache geschrieben, stimmt das überhaupt? Wo ist der Nachweis? Und da musste ich dann nochmal einen Biologen ansetzen, weil ich die Sachen, die ich damals hier in Wolgast ausgearbeitet hatte, schon wer weiß wo hingetan hatte. Und natürlich stimmte das. Die Fakten stimmen, die Geschichte ist natürlich erfunden. Tiere können nicht reden. Aber wenn sie reden könnten, würden sie vielleicht irgendwas erzählen. Okay, damit sind wir beim Thema. Ich kann Ihnen das Büchlein also empfehlen, es draußen auf dem Büchertisch zu haben, nebst einigen anderen, die zum Thema sind. Ein Freund von mir aus Riesa hat dieses geschrieben, was Stammbäume verschweigen. Diese beiden sind sehr einfach zu verstehen, für jeden eigentlich, der sich mit der Problematik auseinandersetzt. Ein anderer Freund von mir, Reinhard Juncker, von dem ist ein bisschen das Thema, stammt der Mensch von Adam ab. Nicht vom Affen, sondern von Adam ist die Frage. Die kann ich also durchaus empfehlen, Sie finden sie draußen, Sie können gerne mal da hineingucken. Zu mir selber ist noch so viel zu sagen, ich habe 9 Jahre in Wolgast gelebt und gearbeitet und komme jetzt aus Hammerbrücke im Vogtland, 700 Meter über dem Meeresspiegel, gleich neben der Mulde, die ist aber noch ziemlich zahm gewesen bei uns, erst weiter unten wurde es immer schlimmer. Ja, ich habe eine Frau, 2 Kinder und 3 Enkel. Das genügt zur Vorstellung, ja? Ich denke, jetzt fangen wir mit dem Thema an. Wie hängt das zusammen? Schöpfung, Evolution. Man kann da endlos viel drüber reden. Und vor allen Dingen dann, wenn man nicht so sehr viel davon versteht. Wenn man irgendwo mal gehört hat, es gibt da sowas wie Evolution, sagen die einen, und man redet dann lauthals darüber, die anderen reden von Schöpfung und sagen, es ist unmöglich, dass sowas sein kann, wissen aber gar nicht, was da eigentlich gewesen sein soll. Und aus diesem Grund möchte ich meinen Vortrag einteilen in drei Teile heute Abend. Erstens werden wir uns den Schöpfungsbericht mal anschauen. Was steht denn da überhaupt drin? Damit wir wissen, wovon wir reden. Zum Zweiten machen wir uns vertraut mit den Prinzipien wissenschaftlichen Denkens. Wie funktioniert das überhaupt? Und zum Dritten möchte ich zwei wissenschaftliche Modelle mal gegenüberstellen. Das ist also ungefähr der Plan. Also zunächst schauen wir uns den Schöpfungsbericht an. Ich möchte ein Stück daraus vorlesen. Das ist also der Anfang der Bibel. Wer eine Bibel sich kauft irgendwo, Altes Testament dabei hat, das geht also los mit dem ersten Kapitel vom ersten Buch Mose. Und das lautet so. Ich habe hier eine moderne Übertragung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Da sprach Gott, es entstehe Licht. Da entstand Licht. Gott sah das Licht, es war gut. Da trennte Gott das Licht von der Finsternis. Das Licht nannte er Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen. Tag 1. Dann sprach Gott, im Wasser soll eine Wölbung entstehen, eine Trennung zwischen den Wassermassen. So geschah es. Gott machte die Wölbung und trennte die Wassermassen unterhalb der Wölbung von den Wassermassen darüber. Die Wölbung nannte Gott Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen, Tag 2. Dann sprach Gott, die Wassermassen unter dem Himmel sollen sich an einer Stelle sammeln. Das Land soll zum Vorschein kommen. So geschah es. Und Gott nannte das trockene Land Erde. Die Ansammlung der Wasser aber nannte er Meer. Gott sah alles an, es war gut. Dann sprach Gott, die Erde lasse Gras hervorsprießen. Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen. Samen und samenhaltige Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor, alle Sorten samentragender Pflanzen und jede Art von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Gott sah es an, es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, Tag 3. Und so geht das weiter durch den ganzen Schöpfungsbericht. Wir schauen es uns mal an auf einer Folie hier. Die verschiedenen Tage, Werke, die nun aufgezählt werden in diesem Zusammenhang. Ich lese noch ein bisschen. Dann sprach Gott, an der Wölbung des Himmels sollen Lichter erscheinen. Sie sollen Tag und Nacht voneinander trennen, als Zeichen zur Bestimmung von Festzeiten, Tagen und Jahren dienen und als Lichter am Himmelsgewölbe die Erde beleuchten. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, das den Tag regiert, und das kleinere für die Nacht, und dazu die Sterne. Er setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, den Tag und die Nacht regieren und Licht und Finsternis voneinander trennen. Gott sah es an, es war gut, es wurde Abend und wieder Morgen, Tag 4. Wenn ich diesen Abschnitt lese von diesem vierten Tag, werde ich an eine etwas unangenehme Szene erinnert in meinem Studium. Das war so ziemlich am Anfang. Wir mussten physikalisches Praktikum machen in Halle. Das war dann irgendwo auf dem Boden da alles aufgebaut, also im Gebäude der Physik. Und der Doktor, der das physikalische Praktikum da leitete, fragte uns, meine Damen und Herren, sagen Sie mal, wo kriegen wir eigentlich unsere Zeit her? Und die Damen und Herren Studenten guckten sich also ein bisschen betreten an und jemand erzählte was vom Zeitsignal im Radio oder so, war natürlich lächerlich. Und mir fiel irgendwie ein, dass da auch so ein Zeitsignal auch gesendet wird, zentral. Oder manche wussten was von einer Atomuhr. Und er sagte, also wissen Sie nicht, dass wir unsere Zeit von den Gestirnen bekommen? Ich dachte, oh Mann. Was warst du blöd? Das steht doch schon in der Bibel, wir haben es eben gelesen. Gott hat diese Zeichen, also diese Gestirne gesetzt, als Zeichen zur Bestimmung von Festzeiten, Tagen und Jahren. Also unsere Uhren eichen wir danach, letztlich. Deswegen gibt es Tag und Nacht, deswegen gibt es eine Woche, deswegen gibt es einen Monat, deswegen gibt es Jahre. Ob man Sonnenjahr, Mondjahr, da hat man sich halt eine Weile gestritten in der Geschichte, aber das hängt von unseren Gestirnen ab, dass wir vernünftige Zeiten haben. Dann hat Gott die Tiere geschaffen, alle möglichen Seeungeheuer in dem Wasser und auch Vögel in der Luft, die Tiere, die wilden Tiere und dann den Menschen, das lese ich noch, Vers 26 steht das, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen im Ebenbild von uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel, über das Vieh, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn. Er schuf ihn als Mann und Frau. Und Gott segnete sie, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Und Gott sagte, zur Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen und alle samenhaltigen Früchte von Bäumen überall auf der Erde. Allen Landtieren, allen Vögeln und allen Lebewesen, die auf dem Boden kriechen, gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, Tag 6. So entstanden Himmel und Erde mit all ihren Lebewesen. Am siebenten Tag hatte Gott das Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Gott segnete den siebenten Tag und machte ihn zu einem besonderen Tag, der ihm geweiht ist, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Soweit der biblische Bericht. Wenn wir den überfliegen oder mal so hören, da fallen natürlich einige Dinge auf, die dem, was man heute zu glauben pflegt, schon eklatant widersprechen. Zum Beispiel, dass da eben ein Gott ist, der da alles geschaffen hat. Und dass dieser Gott das sehr schnell geschaffen hat, also innerhalb von 6 Tagen. Am 7. Tag hat er sich ja ausgeruht. Und manchmal hat er zwar gesagt, die Erde soll das und das hervorbringen, aber oft hat er nur irgendwas gesagt und dann ist das passiert. Heute ist man nicht sehr geneigt, dem Ganzen irgendwo zuzustimmen. Man sagt, das kann doch nicht sein, dass Gott das so schnell gemacht hat. Man braucht wenigstens, sagen wir mal, 4,5 Milliarden Jahre, plus minus 2 Monate, ich kann mich irren, ein paar Tage. Aber so sagt man, das muss also eine riesenlange Zeit gewesen sein. Nun, in unserem normalen Alltag, wenn man da redet und findet zum Beispiel eine Armbanduhr oder einen Computer oder irgend sowas oder einen Roboter, kein Mensch glaubt, keiner glaubt, dass sowas von alleine entstehen kann. Er glaubt auch nicht, wenn man 1000 Jahre wartet, dass es dann von alleine entsteht. Er glaubt es auch nicht, wenn man 100.000 Jahre wartet. Oder glauben Sie das? Alles, was es auf dieser Erde gibt, alles, was es an Wissenschaft gibt, dem wir unseren Wohlstand zu verdanken haben, das haben wir der Intelligenz von Menschen zu verdanken, die sich was ausgedacht haben und die es gebaut haben, ausgeführt haben. Sehr mühselig oft und dann immer mehr verbessert und so weiter. Nichts von dem, was wir kennen, was wir wirklich kennen, ist von allein entstanden. Aber die kompliziertesten Dinge, die es gibt in dieser Welt, es gibt nichts Komplizierteres als eine einzige lebende Zelle. Als ich in die Schule ging, da wusste man noch nicht so viel von Zelle. Da gab es Zellkern, Zellplasma, so ein bisschen, ja. Aber dieses, also ein Industriegigant sozusagen, ja, ein Chemiewerk und eine ganze Stadt ist da drin zusammen, also so sehr viel, man kann das also in Superlativ nur beschreiben, das ist natürlich von ganz alleine entstanden. Ich möchte nur mal, dass wir unser Denken vielleicht einmal in eine andere Richtung gehen lassen. Wir sind es gewöhnt, alles einfach nachzuplappern, was wir irgendwo gehört haben. Also, die Zeit ist natürlich problematisch. Wie ist das? In der Bibel steht noch ein Satz. Der steht im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Glaube und Verstand laut Bibel beißt sich also nicht, sondern gehört zusammen. Die Bibel sagt, durch den Glauben verstehen wir auch etwas. Und dass das nicht so dumm ist, möchte ich versuchen, heute Abend zu zeigen. Mit dem Aufkommen der Evolutionstheorie, das heißt schon ein bisschen früher, da gab es Leute, die haben nun versucht, das beides miteinander zu kombinieren und sozusagen die Evolutionsvorstellungen, vor allem die Vorstellungen von einer langen, langen Zeit in die Bibel hinein zu interpretieren. Man machte also aus den Schöpfungstagen riesenlange Zeitperioden, zum Beispiel 1000 Jahre, und man berief sich dabei sogar auf die Bibel. Es gibt da ein interessantes Bibelwort, das lautet, ich kann es gleich mal zeigen. Also das eine sage ich nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Manche denken, na, hier hat Gott das einfach nochmal rumgedreht, oder dieses Wort, ja, 1000 Jahre wie ein Tag. Ein Tag wie 1000 Jahre. Es ist ja zweimal dasselbe gesagt, das ist aber nicht gemeint. Gemeint ist, bei Gott sind 1000 Menschenjahre wie ein einziger Tag. Das heißt, was für uns eine riesige Zeitspanne ist, Gott kann es mit einem Tag überblicken. Das sagt die Bibel von Gott. Wie einen einzigen Tag. Was für uns lange ist, das kann für ihn sehr kurz sein. Und umgekehrt, ein einziger Menschentag kann so sein wie 1000 Gottesjahre. Das heißt also, ein Tag von dem, was ich heute gemacht habe, wenn ich das in Sekunden oder Bruchteile von Sekunden zerlege, was ich da alles getan habe, da summiert sich ja eine Masse zusammen. Und alle Einzelheiten weiß Gott. Das sagt die Bibel von Gott. Es meint nur, Gottes Zeitrechnung ist völlig anders als unsere. Wir können das einfach nicht miteinander vergleichen. Die Bibel redet wirklich von 7 Tagen. Es ist unsinnig, da irgendwas anderes hineinlegen zu wollen. Ich könnte die Beweisführung machen, ellenlang, biblisch jetzt, das sparen wir uns aber. Ich möchte Ihnen noch etwas anderes deutlich machen. Und zwar das Prinzip Schöpfung. Oh, pardon, hier muss ich ein bisschen aufrollen. So, das ist nicht alles so einfach. Gut. Das Prinzip Schöpfung. Ich nehme an, die meisten, die schon mal was von der Bibel gehört haben, kennen auch Jesus Christus, haben von ihm gehört und gelesen. Und Jesus hat Wunder getan. So steht es in der Bibel. Es gibt verschiedene Sorten von Wundern. Es gibt Wunder, die könnte man so beschreiben, es sind Zusammentreffen von bestimmten Ereignissen. Das Wunder besteht darin, dass zu dem vorausgesagten Zeitpunkt genau das eintrifft. Beispiel, Jesus sagt zu Petrus, wirf dein Netz aus auf der anderen Seite des Bootes, auf der rechten Seite, und da werdet ihr also genügend Fische fangen. Normalerweise gibt es in dem See Genezareth Fische, auch diese Fische, die sie gefangen haben. Das Wunder bestand ja einfach darin, dass die zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle waren, wo der das Netz ausgeworfen hat. Gott hat die ganz gewiss nicht neu geschaffen oder sowas. Aber es gibt Wunder, die sind Schöpfungswunder. Beispiel. Auf der Hochzeit zu Kana, das war das erste Wunder, was Jesus getan hat, da hat er 600 Liter Wasser in Wein verwandelt. Und zwar in den besten Wein, den es gibt. 600 Liter Wasser in Wein. Nun hängt Wein und Wasser schon ein bisschen zusammen. Meistens sollte nicht zu viel Wasser im Wein sein. Aber ich weiß das noch von meinem Großvater, der hat da Wein angesetzt, so Brotwein, wahrscheinlich wegen der Hefe oder so. Ja, das war dann so ein großes Glasgefäß, das stand dann oben auf dem Schrank und dann war das so ein kleines Röhrchen, wo das dann immer so rausgluckste, also wasserdicht abgeschlossen, und dann gärte das so lange vor sich hin, irgendwann war Wein dann draus. Wasser und Wein hängt schon irgendwie zusammen. Aber das braucht seine Zeit. In dem Wunder, das Jesus getan hat, bestand die Zeit höchstens, sagen wir mal, in 1-2 Minuten. Nämlich von dem Moment an, wo der wo die Diener praktisch dem, der für das Fest verantwortlich war, das gegeben haben. Jesus hat Aussätzige geheilt. Wahrscheinlich waren das Leprakranke, wo auch der Körper schon verstümmelt war, weil man da ja meistens kein Empfinden mehr hat und dann verletzt man sich oft und die Gliedmaßen werden ganz leicht und ganz schnell verstümmelt. Und wenn ein Aussätziger geheilt wird, dann müssen also Millionen von Zellen nachwachsen. Und die Heilung hat gedauert, tja, das war unterschiedlich. Manchmal passierte das gleich. Mal waren 10 Aussätzige bei Jesus, die schickt er weg und sagt, geht, zeigt euch den Priestern. Und unterwegs irgendwo sagten die, was ist denn los, ich bin doch gesund. Und einen von den 10, den ergreift das so sehr, dass er sagt, ich muss zurück, ich muss mich bei diesem Jesus bedanken. Folgender Gedanke ist wichtig dabei. Wenn wir überhaupt an Schöpfung glauben, das Prinzip Schöpfung beinhaltet immer eine Zeittäuschung. Verstehen Sie? Normalerweise dauert es lange, bis aus Wasser Wein wird. Normalerweise wachsen Zellen ganz langsam. Oder Brot entsteht auch nicht so schnell, ja, wie bei der Brotvermehrung. Wenn das stimmt, dass Jesus solche Wunder getan hat, Schöpfungswunder, dann ist das in ganz kurzer Zeit geschehen. Man braucht da nicht Jahrmillionen, sondern viel kürzere Zeit, als es auf dem normalen Weg geht. In der Physik nennt man so etwas Anfangsbedingungen. Das heißt, die normalen Gesetze gelten da eigentlich noch gar nicht, sondern das fängt hinterher erst an, in dieser allerersten Zeit. Ein anderes Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, Sie hätten zugucken können und wären dabei gewesen, als Gott den Adam geschaffen hat. Und er hat gerade 2 Atemzüge getan. Wie alt hätten Sie den geschätzt? Ja, die meisten sagen 20, 30 Jahre alt. In Wirklichkeit war er erst 2 Sekunden alt. Das heißt, wenn es so etwas wie Schöpfung gibt, dann beinhaltet das Prinzip Schöpfung immer, in jedem Fall, eine Zeittäuschung. Oder man kann es auch andersrum sagen, die Zeit wird sozusagen mitgeschaffen. Wenn Gott Bäume schafft und nicht erst langsam wachsen lässt, könnte es sein, wenn man die aufschneidet, vielleicht findet man sogar Jahresringe, wer weiß. Also, wenn wir an Schöpfung glauben, ist das mit der Zeit kein Problem mehr. Wenn wir nicht an Schöpfung und Schöpfer glauben, okay, dann muss man halt warten. Lang entsprechen und glauben, dass diese Dinge passieren. Okay, das war der erste Punkt. Wir wollten also über Schöpfung und den Schöpfungsbericht und was die Bibel eigentlich sagt. Die Bibel sagt also, Gott hat es alles geschaffen. Gott hat es in sehr kurzer Zeit gemacht, nämlich in 6 Tagen. Und Schöpfung hat sich immer wieder vollzogen, wo auch ein Wunder passiert ist, wo Jesus Wunder getan hat, Schöpfungswunder. Und wir haben immer das gleiche Prinzip, dass nämlich die Zeit in dem Geschaffenen praktisch mit drinsteckt. Der Beobachter von außen denkt immer, das ist viel älter, aber Gott hat es gerade eben erst geschaffen. Ja, wenn er es geschaffen hat. Das ist das Prinzip. Wir wollen also bitte nicht mehr in die Bibel hineinlegen, als wirklich da drin steht. So. Jetzt schauen wir uns mal an Prinzipien wissenschaftlichen Denkens. Wie funktioniert das überhaupt? Das erste Wort, biblisches Denken, ganz grob und ganz einfach nur. Ich möchte es Ihnen mal hier im Zusammenhang zeigen. Und wir gucken dann mal so der Reihe nach durch. Stufen der Wahrhaftigkeit. Die Frage ist, wie kriege ich raus, ob etwas wahr ist, was jemand mir sagt? Kann doch sein, der belügt mich am laufenden Band. Also er steht sozusagen auf dieser untersten Stufe der Verlogenheit. Und der belügt mich also immer. Wenn ich den frage, wenn er zufällig ein Lehrer wäre, der verlogen ist, wäre das schlimm für mich. Ich würde was Falsches lernen. Gut, das kann normalerweise ausgeschlossen werden. Da gibt es also andere Kriterien. Aber das ist ein großes Problem. Okay, wir brauchen aber oben das dann auch noch. Die Frage ist, wie kriege ich das raus? Woher weiß ich das? Ob mich nicht einer belügt. Gehen wir weiter. Die nächste Stufe wäre die der Unwahrhaftigkeit. Das heißt also, Konfliktlügen, der Mann lügt nicht immer, oder die Frau. Aber wenn er in Konflikt kommt, wenn er erwischt wird zum Beispiel, ja, dann denkt er sich Ausreden aus. Ich weiß nicht, irgendwann bei uns stand es in einer Zeitung, wie häufig der Deutsche am Tag lügt. Eine horrende Zahl, ich weiß nicht, 200 Mal oder 300 Mal, sagenhaft. Kann ich mir kaum vorstellen. Aber woher weiß ich, ob der lügt? Ob der jetzt vielleicht gerade in einem Konflikt ist? Solche Konflikte sind passiert auch bei Wissenschaftlern. Und solche Dinge sind passiert bei den berühmtesten Zeitschriften in der Welt. Nature etwa. Science. Die berühmtesten wissenschaftlichen Zeitschriften in der ganzen Welt. Und die haben Artikel abgedruckt, wo der Verfasser wusste, dass er lügt. Dabei werden die noch kontrolliert. Die werden gegengelesen von einigen Professoren, bevor die veröffentlicht werden. Und trotzdem ist passiert. Woher weiß ich das? Okay, vielleicht nicht Konfliktlügen, aber wie ist es damit? Unzuverlässigkeit? Unzuverlässigkeit ist durchaus eine Form von Lüge. Ja, du sagst also, dann und dann bin ich da bei dir und wer nicht da ist, bist du. Das heißt, es ist eine Form von Lüge. Du hast nämlich was versprochen und hast es nicht eingehalten. Oder ein Journalist recherchiert nicht gründlich genug. Er schreibt es einfach ab von irgendwo. Oder er verlässt sich nur auf eine einzige Quelle. Woher weiß ich das denn, ob das stimmt, was in der Zeitung steht? Wie zuverlässig sind die Zeitungen und Zeitschriften? Es ist schon so oft passiert, dass Dinge nicht nur in Zeitungen, auch im Fernsehen veröffentlicht worden sind. Denken Sie an die Hitler-Tagebücher. Ist schon ein paar Jährchen her. Aber immer wieder kommen solche Sachen raus. Und manchmal verdächtigen die Politiker die Zeitungen auch falsch, natürlich. Das gibt es auch. Man denkt, die haben gelogen, vor allem, weil sie etwas Schlechtes über die Politiker schreiben. Wir denken an die Meilen-Affäre. Die hat man jetzt inzwischen vergessen. Aber all solche Dinge, woher weiß ich, ob der Wissenschaftler zuverlässig gearbeitet hat? Ob der Journalist sorgfältig recherchiert hat? In DDR-Zeiten haben wir es ja manchmal gesagt, wenn es um die Zeitung ging, naja, das Datum stimmt schon. Aber ansonsten, also Unzuverlässigkeit. Eine andere Sache ist sowas Ähnliches, Papageienstufe könnte man das nennen. Das heißt, man plappert nach, ohne zu prüfen. Man hat es irgendwo gelesen, man hat es irgendwo gehört. Ja, so entstehen die Gerüchte überall. Die Frage ist, wie ist es mit der Wahrheit? Mode. Man nennt das heute im politischen Bereich zum Beispiel Political Correctness. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die sind zwar richtig, die darf sie aber nicht mehr sagen. Es ist nicht politisch korrekt, sowas zu sagen, obwohl es stimmt. Aber wenn eine Sache wahr ist, bleibt sie eigentlich immer wahr, oder? Wissenschaftliches Denken. Und die Wissenschaftler haben sehr wohl mit all diesen Problemen zu kämpfen. Weniger mit den zwei hier ganz unten. Das mag höchstens bei Ihrer Steuererklärung der Fall sein. Unzuverlässigkeit, na gut, das kann schon eher passieren. Das passiert Schülern, das passiert Studenten. Papageienstufe, man plappert gerne nach. Manchmal in der Schule, wenn man was vorgesagt kriegt. Und plappert es blindlings nach, das kann sehr ins Auge gehen. Da gibt es bestimmt diverse Erfahrungen. Schließlich, die sogenannte Autoritätsgläubigkeit. Das heißt, in der Schule habe ich eigentlich kaum eine andere Chance. Ich bin auf Autoritäten angewiesen. Da schreibt jemand ein Geschichtsbuch, ein Lehrbuch oder Biologielehrbuch. Und da stehen meistens mehrere Titel dann drin von Doktoren und Professoren und sowas alles. Es sind also die Autoritäten, die mir hier was darstellen. Oder auch letztlich Lehrer, die mir beibringen, wie man rechnet. Man zweifelt diese Autoritäten nicht grundsätzlich an. Und in den meisten Fällen sind wir alle, wie wir hier sitzen, auf diese Autoritäten angewiesen. Sie und ich auch. Wir können nicht alles nachprüfen. Wir müssen glauben, was in den Nachrichten gesagt wird. Wir glauben, wenn also das zum Beispiel ein bestimmter Sender sagt. Wir glauben, wenn das ein Professor sagt. Autoritäten. Aber selbst ist es noch nichts ganz sicher. Ist das schon Wahrheit? Wie kommt ein Wissenschaftler zur Wahrheit? Auch ein Wissenschaftler muss glauben. Zum Beispiel, wenn er eine wissenschaftliche Arbeit macht, er kann an einigen Stellen so weit kommen zur mündigen Wahrhaftigkeit. Das heißt, das, was er gerade untersucht, das kann er sehr wohl prüfen. Das ist möglich. Und er kann das also sagen, okay, das stimmt hier. Ja, ich habe die Versuchsreihe gemacht, das stimmt alles. Aber um jetzt eine vernünftige Aussage machen zu können, eine Theorie aufstellen zu können, braucht er die Ergebnisse von anderen Wissenschaftlern. Er muss also nachlesen in wissenschaftlichen Zeitschriften, in anderen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, in Versuchsprotokollen, und das muss er zusammenbauen zu einer Theorie. Und auf diese anderen Dinge muss er sich verlassen, er muss es glauben. Das geht nicht anders. Ein Wissenschaftler muss glauben, sonst kann er nicht wissenschaftlich arbeiten. In einem gewissen Maß. Er muss vertrauen, dass anderes stimmt. Aber man kann es nachweisen. Gerade in den letzten Jahren ist es also manches zum Skandal geworden in der wissenschaftlichen Welt, wo Leute wissentlich betrogen haben, wo geschludert wurde und all solche Dinge. Man konnte also nicht vertrauen, man ist reingefallen. Und wenn da irgendeiner heutzutage einen Versuch macht, meistens sind diese Versuche auch so sehr teuer, da braucht man so riesige Apparaturen dazu, man kann das ja gar nicht nachprüfen ohne weiteres. Und da kommen wir schon an eine Grenze. Wichtig ist, dass wir das verstehen. Auch ein Wissenschaftler muss glauben. Er kann sich natürlich auch selber täuschen. Er kann selber unzuverlässig sein. Er kann seine Versuchsreihe schlampig zusammengebaut haben. Alle Möglichkeiten sind da. Woher weiß ich, ob was stimmt? Stimmt es, weil alle das sagen? Stimmt es, weil bestimmte Autoritäten das sagen? Und übrigens, an dieser Stelle, Autoritätsgläubigkeit sind wir als Christen ganz genau. Denn wir sagen, wir glauben das, was die Bibel sagt. Wir glauben Gottes Wort. Wir vertrauen dieser Autorität. Stellen auch fest, dass man damit sehr gut leben kann. Okay, wir müssen weiter. Hoppla. Prinzipien wissenschaftlichen Denkens. Das waren also die Stufen der Wahrhaftigkeit. Eine ganz andere Sache müssen wir verstehen. Ein ganz primitives Ding. Stellen Sie sich vor, das ist das Problem der Geschichte. Hier ist ein Wasserhahn, der tropft ein bisschen. Ich kann messen, pro Stunde tropft ein Liter Wasser raus. Unten drunter ist ein Behälter mit Wasser. Da sind jetzt 100 Liter Wasser drin. Frage, wie lange tropft der Wasserhahn? Schnell, Mathematik. Normalerweise 100 Stunden. Okay. Rein mathematisch geht das, aber physikalisch geht das so nicht. Denn 100 Stunden stimmt nur, wenn ich wenigstens 4 verschiedene Voraussetzungen habe. Und die nennen Sie mir jetzt mal bitte. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass also das hier mit den 100 Stunden tatsächlich stimmt? Also, erstens, der Behälter muss am Anfang leer gewesen sein. Wenn er halb voll war, da waren es halt bloß 50 Stunden. Ja? Okay, das ist die erste Bedingung. Was war noch? Ich hatte was gehört. Er muss immer gleichmäßig tropfen. Ja, wenn man plötzlich hier mit dem Wasserhahn aufdreht zwischendurch, wieder zudreht, stimmt es nicht. Also Tropfgeschwindigkeit muss konstant sein. Drittens, es darf also nichts wegkommen von dem Wasser. In irgendeiner Form, jawohl. Ob durch Verdunstung oder irgendwie anders, dass jemand den Behälter anbohrt oder sonst wie. Es darf nichts wegkommen. Das war die dritte Bedingung. Vierte Bedingung. Eine weiß ich noch. Es darf nichts dazukommen von anderen Quellen. Es darf niemand einen halben Eimer Wasser da gerade reingekippt haben. Dann stimmt es auch nicht. Das heißt, 100 Stunden ja, aber nur wenn erstens der Behälter leer war, wenn kein Wasser dazugekommen ist aus externen Quellen, wenn nichts weggekommen ist und wenn die Tropfgeschwindigkeit konstant war. Das ist das Problem der Geschichte. Nun, bei 100 Stunden, ich kann mich ja daneben stellen und zugucken. Dann stimmt das noch einigermaßen. Verdunstung ist ja nicht so stark, je nachdem wie kalt es ist oder so. Aber bei 10.000 Jahren wird es schon schwierig. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Wenn Sie in die Geschichte zurückgehen, Sie können nicht zurückgehen. Sie können immer nur heute hier sein. Und heute können Sie irgendwelche Messungen machen. Aufgrund dieser Messungen machen Sie Rückschlüsse in die Geschichte. Aber diese Rückschlüsse können durchaus auch ganz schön falsch sein. Unter Umständen können auch richtig sein, je nachdem. Aber das ist das Problem der Geschichte. Wir schauen uns das hier nochmal an. Also, ja, hier soll also der Zeitstrahl sein, Vergangenheit geht über in die Zukunft. Gegenwart ist eigentlich nur ein Strich. Normalerweise, wir sagen, Gegenwart ist halt unsere Lebenszeit. Ein bisschen vereinfacht. Okay, niemand kann in die Vergangenheit zurück. Es gibt nun mal keine wirkliche Zeitmaschine, wird sie auch in dieser Hinsicht so nie geben. Obwohl die Filme uns das wunderschön immer deutlich machen und wie man dann irgendwas verändern kann, ist es auch philosophisch hanebüchen. Aber immerhin. Die Vergangenheit ist nicht direkt erforschbar. Man kann nicht zurück. Was ich habe, sind immer nur Dinge, die ich jetzt habe. Ich kann jetzt Beobachtungen machen, Experimente. Ich kann jetzt Daten sammeln, Fakten sammeln, Funde habe ich, Indizien habe ich. Aber immer nur jetzt. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Aussage machen, nehmen wir mal an, über Martin Luther. Woher wissen Sie was über Martin Luther? Denn Sie haben den nicht mehr gekannt, oder? Woher wissen Sie was über Martin Luther? Woher wissen wir etwas über Martin Luther? Bitte, ich höre. Geschichtsschreibung. Ja, wo hat der Geschichtsschreiber das her? Wie bitte? Naja, aber woher weiß ich denn, dass das stimmt und keine Fälschung ist? Es gab ja schon genügend Fälschungen. Siehe Hitler-Tagebücher. Stammen ja nicht von Hitler. Hat jemand erfunden, geschickt erfunden. Könnte doch alles sein. Was habe ich in der Hand, wenn ich Aussagen machen will über Martin Luther? Was habe ich denn in der Hand? Den Kerl, den gibt's, der lebt nicht mehr. Und jemand, der ihn gekannt hat, den kenne ich auch nicht mehr. Das ist zu lange her. Also was habe ich? Also ihr müsst ein bisschen mitdenken heute Abend, Entschuldigung. Schlafen kann ich nicht erlauben. Eigene Aufzeichnungen von Martin Luther, also Dokumente. Fremdaufzeichnungen natürlich, zum Beispiel Eintragungen im Kirchenbuch. Ja, und es ist unwahrscheinlich, dass es alles gefälscht ist. Ja, da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die man... Aber es bleibt immer nur eine Wahrscheinlichkeit. Ja, sicher ist es letztlich nicht. Es gibt Bücher von Martin Luther. Es gibt also Handschriften noch von ihm, Bücher, die dann später gedruckt wurden. Es gibt Briefe von ihm, es gibt Briefe gegen ihn, es gibt Briefe über ihn. Alles aus der damaligen Zeit. Aber diese Dinge, die sind heute irgendwo vorhanden. Diese Dokumente werden in großen Bibliotheken gesammelt. Oder, ich kann nach Wittenberg fahren und guck mir das an, wo Luther gelebt hat. Manche der Gebäude stehen noch, die Kirche steht noch. Ich kann nach Eisleben fahren, wo er gestorben ist. Also, ich habe immer nur Dinge, die heute da sind. Und aufgrund dieser Dinge muss ich Rückschlüsse ziehen und dann muss ich einige Voraussetzungen annehmen. Und da kommen wir wieder zu den vier Voraussetzungen, die wir vorhin gerade genannt haben beim Wasserhahn. Irgendwelche Voraussetzungen muss ich annehmen. Ich muss auch denken, also die Schriften sind nicht gefälscht. Sondern so nicht, ja, zum Beispiel. Aber ganz sicher bin ich nie. Gehen wir noch weiter zurück. Gehen wir bis zu Jesus zurück. Woher wissen wir was über Jesus? Wir haben letztlich nur diese Dokumente. Wir haben genauso Handschriften. Dokumente, die über Jesus berichten. Ich kann diese Dokumente natürlich in Frage stellen, sagen, ob das alles Quatsch, hat jemand erfunden. Okay, dann muss ich aber erklären, warum gibt es dann Tausende von Dokumenten an unterschiedlichen Orten der Erde, in unterschiedlichen Handschriften, die letztlich immer wieder das Gleiche sagen. Wo kommt das her? Dann muss ich das erklären können. Aber die Dokumente habe ich heute noch. Und daraus kann ich wirklich die Originalschrift praktisch rekonstruieren. Das, was wir heute in der Bibel haben, was Sie in der Bibel haben, ist das. Und das ist sehr genau, wie jeder Wissenschaftler weiß, der davon Ahnung hat. Es gibt also Dinge, die heute noch da sind. Ich kann nach Palästina gehen, irgendwelche Ausgrabungen machen. Alles möglich. Und finde bestimmte Dinge, die man halt finden kann, die die Wissenschaft hergibt. Okay, das Problem der Geschichte, der Vergangenheit. Ich habe also immer nur Dinge, die ich jetzt finde. Gehen wir noch weiter zurück. Sagen wir mal zur Zeit der Saurier. Da habe ich Fossilien, Versteinerungen. Und diese Versteinerungen finde ich aber heute. Und aus den Funden, wo die sind, in bestimmten Erdschichten oder so, muss ich bestimmte Schlüsse ziehen, nach rückwärts. Problem ist, hier hinein, damit ich eine vernünftige Theorie vom Anfang haben kann, brauche ich einige Annahmen, die prinzipiell unbeweisbar sind. außerwissenschaftlich. Denken Sie an diese vier Dinge, die wir vorhin gefunden haben bei dem Wasserhahn. Wir machen eine kurze Zusammenfassung und dann stelle ich Ihnen die zwei Modelle vor. Die Frage nach der Entstehung der Welt und des Lebens ist streng genommen keine Frage der Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft kann das nämlich nicht. Naturwissenschaft befasst sich mit gegenwärtig ablaufenden Vorgängen, Beobachtung und Experiment. Grundsätzlich. Weil, es ist eine ganz simple Sache, niemand kann eben zurück in die Vergangenheit. Deswegen ist es so. Die Frage nach der Entstehung der Welt und des Lebens ist immer eine Frage der Geschichtswissenschaft. Information kann nur durch historische Dokumente, unmittelbare und mittelbare Zeugen und durch Spuren aus der Vergangenheit gewonnen werden. Also, Fazit, die Frage nach der Entstehung der Welt und des Lebens kann im Rahmen wissenschaftlichen Denkens immer nur mit Wahrscheinlichkeitsaussagen beantwortet werden. Selbst wenn man Ursuppenexperimente macht, damit ist ja noch nicht bewiesen, dass es mal eine Ursuppe gab. Die ist ja total hypothetisch. Übrigens, die sind alle gescheitert, alle Ursuppenexperimente. Selbst wenn da irgendwas entstehen würde, echtes Leben, was nie entstanden ist, wäre das immer noch kein Beweis, dass es damals so entstanden ist. Wäre höchstens eine Plausibilität, okay, wenn es heute so entsteht, könnte es ja so gewesen sein. Aber wie gesagt, bis jetzt ist ja alles das gescheitert. Im Rahmen wissenschaftlichen Denkens haben wir immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen. Und das ist das, was ich oft in Schulbüchern zum Beispiel vermisst habe bis heute. Es werden Dinge so geschildert für die Schüler, als ob da jemand dabei gewesen wäre. Und dann hat die Evolution das und das und das gemacht. Die hat gar nichts gemacht. Die Evolution ist eine blanke Theorie. Man hat bestimmte Funde und die deutet man in so einer bestimmten Richtung. Das ist alles. Aber okay, bleiben wir sauber einigermaßen beim wissenschaftlichen Denken. So, jetzt wird es nochmal ganz schwierig. Also nochmal alle Kräfte zusammenreißen für den Endspurt. Das Prinzip, ich möchte Ihnen erklären, wie entsteht eigentlich eine wissenschaftliche Theorie? Das sieht ein bisschen verzwickt aus, aber es ist doch einfacher, als man denkt. Gut, wir haben hier zwei Wissenschaftler. Einer sei ein Atheist, der andere sei ein Christ. Beide Wissenschaftler können natürlich die heute zugängliche Welt, materielle Welt, wissenschaftlich erforschen. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann jeder, ob der Christ ist oder nicht. Beide benutzen die gleichen Versuchsanordnungen, die gleichen Methoden. Das ist überhaupt kein Unterschied. So. Natürlich, dass einer Christ ist oder einer Atheist ist, hängt zusammen mit seiner Weltanschauung. Die hat. Ob er die von Kind auf hat, von seinen Eltern gekriegt hat, ob er die sich selber angelesen hat, ob es eine Zufallsweltanschauung ist, die er sich irgendwann mal angeeignet hat, spielt überhaupt keine Rolle. Er hat eine. Jeder Mensch hat irgendeine Weltanschauung. Gewöhnlich kommt sie aus einer Quelle, Philosophie. Ob das so eine Wald- und Wiesenphilosophie ist, ob er sich an irgendjemand angehängt hat, ob er was gelesen hat oder wie auch immer, spielt keine Rolle. Der Glaube an Gott ist genauso. Der Wissenschaftler glaubt an Gott und er hat eine Basis für seinen Glauben an Gott, nämlich die Heilige Schrift. Jetzt in unserem Fall als Christ, ja, die Bibel, die Heilige Schrift. Dadurch kommt sein Glaube. Mit seiner wissenschaftlichen Arbeit hat das zunächst nichts zu tun. Überhaupt nichts. Aber es geht weiter. Wenn er, beide erforschen die heute zugängliche materielle Welt und beide gewinnen irgendwelche Fakten und Ergebnisse. Das ist also dieser Punkt, Einzelergebnisse, was ich vorhin sagte mit mündiger Wahrhaftigkeit. Also er kann an einem Punkt durchkommen bis zur eigentlichen Sachlage. Wir können das auch, wenn es um unser persönliches Leben geht, an bestimmten Stellen, das können wir schon überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Wenn unsere Kinder uns irgendwas erzählt haben oder so, das kann man schon einigermaßen überprüfen. Oder bestimmte Fakten können wir, andere können wir nicht mehr überprüfen. Ja, da sind wir angewiesen, das zu glauben. Aber wo wir es können, okay. Ich kann also bestimmte Einzelfakten rauskriegen, der andere auch. So, wenn ich aber jetzt eine wissenschaftliche Theorie aufstelle oder ein wissenschaftliches Modell, ja, gerade wenn es um die Vergangenheit geht, dann muss ich auch Ergebnisse von anderen übernehmen. Auch sonst muss ich das machen, weil ein Ergebnis reicht nicht. Und nun gibt es hier, ist der der Vereinfachung halber sei es gesagt, es gibt hier also Evolutionsmodell. Es gibt zig Evolutionsmodelle, nicht bloß eins, ja. Aber sagen wir es mal so, ein Evolutionsmodell. Und da sind bestimmte Fakten zusammengezogen. Aber nicht alle. Ich habe das hier so angedeutet. Zum Beispiel, also diese Tatsache, diese hier passen nicht ins Evolutionsmodell. Es gibt wirklich Fakten in der Geschichte, beziehungsweise in der Natur heute, die nicht reinpassen ins Evolutionsmodell. Man muss dann Zusatzannahmen machen oder man lässt sie einfach weg. Das ist also in Biologie-Lehrbüchern, in der Schule, das dauert immer Jahre, Jahrzehnte manchmal, bis das reinkommt. Es gibt also bestimmte Dinge, zum Beispiel biogenetisches Grundgesetz haben wir noch gelernt. Also die Keimesgeschichte sei eine kurze Wiederholung der Stammesgeschichte, ja, wer sich noch dunkel daran erinnert. Später sagte man nur noch biogenetische Grundregel. Heute weiß man in der Wissenschaft, hat nichts eigentlich miteinander zu tun, gar nichts. Es war mehr oder weniger eine Erfindung vom Haeckel, der auch einige Fälschungen dafür angefertigt hatte. Übrigens hier mein Freund, der...